Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge schauen wir uns einen Krypto-Hedgefonds an, der 40% an Gewinn bzw. an Einnahmen verloren hat. Wir schauen uns das Bitcoin Lightning Netzwerk genauer an, das nun eine Kapazität von 1000 Bitcoin hat. Und dann schauen wir uns noch die Chance von STOs im deutschen Markt an. Springen wir gleich in diese erste News Story, und zwar geht es um den Krypto-Hedgefonds Polychain Capital. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Hedgefonds ist: ein Hedgefonds ist eigentlich nichts anderes als ein aktiv gemanagter Fonds, der versucht eigentlich den Markt zu schlagen, indem sie gescheite Investments in kürzer Zeit machen und so eigentlich größere Gewinne einfahren. Polychain Capital war da einer der ersten im Kryptobereich, ist seit 2016, glaube ich, schon aktiv. Und in den Nachrichten steht jetzt, dass sie bis zu 40% eigentlich des Kapitals verloren haben, beziehungsweise halt so stark investiert haben, dass entsprechend die Einnahmen gesunken sind. Sie sagen aber, im Vergleich zum allgemeinen Markt waren das halt eben nur 40%, der allgemeine Markt bis zu 70 oder 80%, je nachdem. Und sie haben sicher davon profitiert, dass sie relativ früh investiert haben und auch entsprechend kein Kapitalabzug hatten, weil das kann eben auch passieren, wenn du einen Hedgefonds hast, dann kann es sein, dass deine Investoren eigentlich ihre Gelder abziehen, weil deine Performance nicht gut ist und die Einnahmen nicht entsprechend brauchbar waren in diesem Jahr. Polychain ist geführt von Olaf Carlson Wee und er ist definitiv einer der frühesten im eben Hedgefonds-Bereich. Und was jetzt halt eben spannend sein wird in den kommenden Monaten und auch Jahren, wird eindeutig, dass Krypto-Hedgefonds im klassischen Sinne eine taffe Phase durchlaufen werden. Das heißt, dadurch, dass die Kryptos entweder stagnieren oder nach unten gehen, werden die Hedgefonds auch entsprechend an Geldern verlieren, weil eben die Leute ihr Kapital abziehen werden. Das heißt, wenn wir Krypto-Hedgefonds verlieren, die entsprechend in Krypto-Projekte investieren, dann kann das natürlich auch auf die Kurse eine starke Wirkung haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil eben diese Hedgefonds meistens mit größeren Beteiligungen in diesen Krypto-Projekten drin sind. Ziel dabei ist es eben, dass sie, jetzt habe ich es falsch gesagt, nicht beteiligt sind an der Firma, sondern effektiv einfach die Kryptowährung kaufen. Also sage ich wirklich, als würde man Teile eines Finanzinstruments kaufen in diesem Sinne und versucht dann eigentlich durch die Gewinne des Kurses eben auch Gewinne für die Investoren zu erzielen. Wie gesagt, wenn die Leute ihr Kapital abziehen werden, dann werden die Hedgefonds auch kleiner. Wenn die Hedgefonds kleiner werden, werden entsprechend gewisse Kryptoprojekte einfach an Investment bzw. an Geldern verlieren und das wiederum wird den Kurs senken. Das heißt, man kann parallel zu einem Hedgefonds eigentlich zusammen investieren und sagen, okay, wenn die investieren, investiere ich auch, weil ich an ihre Investmentthese glaube. Aber gleichzeitig läuft man eben in das Risiko, dass wenn etwas in diesem Laden nicht rund läuft, dass man die gleiche Investmentthese dann wirklich bis zum Ende mitmachen müsste, beziehungsweise eventuell eben Verluste einfährt. Das mal zur Krypto-Hedgefonds-Geschichte. Als nächstes haben wir gute Nachrichten aus dem Hause Bitcoin. Und zwar, wie wir hier auf der 1ML-Seite sehen, für die Podcast-Hörer, ich bin gerade auf 1ML.com und hier sehen wir, die Netzwerkkapazität vom Lightning-Netzwerk ist über 1000 Bitcoin. Alleine in den letzten, glaube ich, 30 Tagen hat es mehr als 44% an Kapazität gewonnen, das ganze Netzwerk, was natürlich sehr, sehr erfreulich ist und einfach auch zeigt, dass das Lightning-Netzwerk langsam aber sicher sich wirklich aufmausert zu einer skalierbaren Lösung. Aber natürlich, 1000 Bitcoin sind immer noch gar nichts, von daher könnte man schon, das sind hier umgerechnet etwa 5,5 Millionen US-Dollar. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine größere Transaktion machen kann, dann könnte man schon eben die ganze Netzwerkkapazität brauchen. Und das ist eben nicht Ziel der Sache, sondern Ziel ist es definitiv, dass dieses Netzwerk noch weiter wächst und auch noch stabiler wird. Von daher, viele Leute sind bereits jetzt daran, diese Zahlungskanäle zu öffnen. Für die Leute, die nicht wissen, wie das Lightning-Netzwerk funktioniert, ganz einfach, du und ich machen eine Art Zahlungskanal auf, der ist aber parallel zum Bitcoin-Netzwerk. Also es läuft nicht auf dem Bitcoin-Netzwerk, sondern eben auf einer, sei es Sidechain oder Offchain eigentlich. Und wir können dann entsprechend die Transaktion machen. Also ich schicke dir, du schickst mir. Und nur das Öffnen und das Schließen schreibt jeweils auf die Haupt-Bitcoin-Chain. Das heißt, alle Transaktionen, die wir durchführen und die auch andere durch unseren Zahlungskanal irgendwie geroutet durchführen, die werden eben nicht auf die Blockchain geschrieben, zumindest nicht am Anfang, vielleicht eben erst am Schluss. Das spart Kapazität, spart Zeit und spart eben auch Geld. Und deshalb ist das Lightning-Netzwerk eben auch schnell und günstig im Vergleich zum Bitcoin-Netzwerk, vor allem eben auch für höhere und Mikrotransaktionen. Als nächstes und letztes haben wir das Thema Security Token Offerings. Wir haben ja mehrmals bereits darüber gesprochen, STOs versus ICOs. Wie gesagt, das eine, Initial Coin Offerings, braucht im Moment keine Erlaubnis. Das heißt, man kann von sich aus einen ICO starten auf einer Plattform und dann Tokens rausgeben und die dann entsprechend gegen Geld verkaufen. Und bei einem Security Token Offering ist das Ganze ein bisschen anders, weil man eben einen Anteil der Firma rausgibt und da man eben Anteile rausgibt, geht das eben unter die unterschiedlichen Gesetze, zum Beispiel Kreditwesengesetz, Wertpapier, Prospektgesetz, Vermögensanlagengesetz und Zahlungsdienstleistungsgesetz. Das heißt, das Ganze ist eigentlich unter, ich sag mal, der Kontrolle der BaFin in Deutschland und das Ganze ist aber dafür dann auch regulatorisch geregelt. Das heißt, bei einem ICO läuft man eben in das Risiko rein, dass wenn man Tokens rausgibt, momentan zumindest, dass man eventuell später ein Verfahren am Hals hat, weil man eben diese Gesetze, die ich vorhin genannt habe, eben nicht beachtet hat. Beim STO ist das grundsätzlich etwas anderes, weil der STO ist eben komplett reguliert durch das BaFin. Das heißt, es gibt nur einige wenige, die eigentlich das Okay der BaFin haben. Das werden wahrscheinlich noch viele mehr. Das hat auch ein Anwalt gesagt, der eben auch bei dieser Bitbond-Geschichte ganz weit mit da vorne mit dabei war. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich bis zu 10 oder 15 STO-Projekte im deutschen Raum noch dieses Jahr sehen. Und Hauptunterschied eigentlich zwischen ICO und STO ist neben eben das Regulatorische, und das Regulatorische beinhaltet eben, dass das Kundenidentifizierung, also das Know Your Customer sowie das Anti-Geldwäsche-Gesetz eben entsprechend eingehalten werden muss. Das heißt, es funktioniert eigentlich von den Gesetzen her ähnlich wie eine regulierte Börse und nicht wie ein Token-Projekt, das ich einfach mit ein paar Freunden rausgeben kann und entsprechend Gewinne machen kann. Das heißt, sobald man eigentlich erlaubnispflichtige Geschäfte macht, die ohne die Erlaubnis der BaFin eigentlich gemacht wurden, kann es durchaus sein, dass die BaFin euch dann zwingt, eben dass auch das eingenommene Geld durch ein ICO oder eben auch STO, wenn es unreguliert ist, entsprechend zurückzuzahlen. Das ist nun, ich glaube, mit etwa 13 bis 14 Projekten bereits passiert. Das heißt, genau, hier steht bereits 2017 hat die BaFin in 13 Verfahren gegen die Herausgeber von Token eingeleitet. Das heißt, es gibt Situationen, in welchen ihr, falls ihr ein ICO macht, eben die Gelder zurückzahlen müsst. Das heißt, meistens ist es das Ganze nicht wert. Und das steht hier eigentlich auch, also grundsätzlich ist mit einer Planung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Hürden entsprechend ein STO möglich, also auch im gesetzlichen Rahmen. Und dann kann man eben entsprechend auch die Gelder rausgeben ohne Probleme. Und das würde eben STOs eigentlich zum Trend von 2019 machen. Wir sind bereits jetzt eigentlich in einer Situation, bei welchem viele Leute sagen, dass STOs eigentlich die nächsten ICOs werden. Momentan kann man aber, so viel ich weiß, kaum als Privatperson in STOs investieren, sondern meistens ist es wirklich nur institutionellen Investoren eigentlich erlaubt zu investieren. Cool wäre es natürlich, wenn auch Privatpersonen in STOs investieren könnten. Ganz einfach aus dem Grund, weil eben STOs eben auch Anteile bedeuten und man so eigentlich auch von Aktien wegdiversifizieren könnte. Das wäre definitiv ein spannender Case. Also schauen wir mal, wie es da in dieser Situation weitergeht. Das war es auch schon von der heutigen Folge. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.